Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge mit der Intro oder mit dem Intro-Spruch von unserem guten Carsten Schäfer aus der damaligen Zeit. Wir begrüßen euch zu unserem Podcast Ruthless Aggression aus der einer der geprägten WWE-Zeiten oder Zeiten in der WWE. Das sind einmal ich, der Host und der andere Host Kevin.
Jo, auch ein herzliches Hallo natürlich wieder von meiner Seite. Wir haben uns wieder sehr darauf gefreut, auch in dieser Woche wieder für euch da zu sein. Es geht natürlich, wie man unschwer am Titel erkennen kann und natürlich auch an dem offenen Ende, sage ich mal, der letzten Folge heute wieder um John Cena und seine rekordverdächtige Titelregentschaft aus den Jahren 2006, 2007. Wir hatten da ja aufgehört mit dem WrestleMania-Match gegen Shawn Michaels. Die Fehde, wie wir auch da schon angesprochen haben, war damit noch nicht beendet. Da setzen wir dann gleich quasi wieder ein. Und wir haben natürlich auch schon wieder sehr zu unserer Freude feststellen können, dass da das Interesse auch an der neuesten Folge dann wieder großartig von euch vorhanden war und wie immer eigentlich in den letzten Folgen gute positive Resonanz gezogen. Und das motiviert einen dann natürlich auch gleich wieder jetzt hier in diese zweite Folge sozusagen in diesem Thema hineinzustarten. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, reden wir jetzt gar nicht lange weiter drum herum, sondern befinden uns dann gleich wieder mittendrin. In der Nacht nach eben dieser WrestleMania ging es dann bei Raw gleich weiter. Zwar im selben Muster quasi. Shawn kam da heraus zu einer Promo, natürlich auch mit dem Champ. Und John Cena, wie man ihn eigentlich kennt, ne, ist ja keiner Challenge oder sowas jemals irgendwie ausgewichen. Er hätte da gleich Shawn Michaels ein Rematch um den Titel geben wollen. Er hat zwar nicht jetzt so gleich direkt gefordert, aber die haben sich da so ein bisschen so nach dem Motto, da nicht doch ein bisschen Glück dabei gewesen ist, ne, von Shawns Seite aus, wo das so unterstellt, sage ich mal. Und John Cena lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen, sondern gleich gekontert, mir eigentlich egal, was du forderst, so kannst du gerne haben, ne, dann machen wir es jetzt eben nochmal. Die Crowd natürlich wäre auch schon so voll dabei gewesen. Allerdings hatte da ein gewisser Jonathan Coachman was dagegen, der dann rauskam und die beiden erstmal daran erinnert hat, dass sie ja auch noch Tag-Team-Champions sind und so dann erstmal hier ein Match festgesetzt um diese Tag-Team-Titel. Dann Battle Royale gegen verschiedenste Tag-Teams von Raw und auch von SmackDown und ECW, die dann so alle nacheinander da rausgekommen sind. Ich glaube insgesamt war es gegen 9 Teams so im ersten Teil, das habe ich damit gerade schon ein bisschen verraten, konnten die beiden noch erfolgreich ihre Titel verteidigen, auch wenn die es schon so sehr, sage ich mal, mitgenommen hat. Also es war natürlich richtig ausgepowert schon nach diesem Match. Letztendlich war Coach dann aber halt der Meinung, dass das noch nicht alles gewesen ist. Er hat ihr erstmal gratuliert zu der Titelverteidigung und dazu, dass sie den ersten Teil dieser Battle Royale überstanden haben, wo natürlich die beiden erstmal ziemlich geschockt waren. Er schickt dann quasi nochmal weitere, diesmal ein bisschen erfahrenere Teams zum Ring raus. Unter anderem waren dann auch die Hardy Boys dabei, die sich dann letztendlich auch die Tag Team Titel schnappen konnten. Und das alles nachdem HBK derjenige war, der plötzlich Cena übers oberste Seil befördert hat und so dann halt die Titelregentschaft, die Tag Team Titelregentschaft der beiden beendet hat. Und so den Weg frei machte, um für ein neues Team die Titel zu erringen, was dann eben die Hardys waren.
Genau, so sieht's aus. Und man muss dazu sagen, ein großes Team hat bei dieser Battle Royale gefehlt. Die Rede ist hier von den vorherigen Tag Team Champions, von denen sich Cena und HBK die Titel geholt haben, und zwar Rated RKO. Die beiden gerieten ein bisschen unter Unstimmigkeiten, unter Streitereien untereinander und nahm dann auch beim Money the Bank Match teil bei WrestleMania 23 und ja, kam dann bei der Raw nach WrestleMania dann auch selbst zu Wort und wollten jeweils natürlich eine Titelchance wahren und war dann jeweils in Backstage-Segmenten mit involviert, sei es in einem Interview oder in einer Unterbrechung. Shawn Michaels wurde ja nach der Sache nochmal interviewt, warum er das Ganze halt getan hat und dass es sich natürlich dann bewahrheitet hat, dass ja, Shawn Michaels irgendwo halt Snitch ist, in Anführungsstrichen, dass er natürlich in der Vergangenheit sehr viele Tag-Team-Partner betrogen hat, à la Martin Jannetty und etc. Und ja, er es mal wieder hier gezeigt hat und ja, er geriet dann mit Randy Orton in einer Konfrontation, was dann hinausgedeutet hat, dass dann kommende Woche, also die Woche darauf, dann es zu einem Number One Contender Match der beiden kommen sollte. Wiederum, ja, der zweite Teil von Rated RKO Edge hatte natürlich was dagegen gehabt und hat natürlich bei einer In-Ring-Promo auch ja, angedeutet, dass weder Shawn noch Orton ja, glaubwürdige Herausforderer wären, weil ja, Shawn natürlich seine Chance jetzt ja nicht genutzt hat und Orton da irgendwie nie in diesen Spot stehen könnte, in dem halt ein Edge ist, der natürlich im vorherigen Jahr eine große Fehde mit Cena hatte. Und ja, bevor ich da jetzt weiter fortfahre, möchte ich da drauf eingehen. So, bevor wir natürlich jetzt so auf Cenas nächste Herausforderung kommen. Was hättest du dir so gedanklich vorgestellt, wie es jetzt aus deiner Sicht weitergegangen wäre nach der WrestleMania?
Ja, erstmal natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Also im ersten Moment hätte ich vermutlich gedacht, dass nochmal mit Sean alleine sozusagen so weitergeht. Also ohne dass jetzt noch die ganzen, ja, was heißt die ganzen anderen Faktoren, also halt die beiden so in Form von Edge und Orton, das hätte ich da jetzt nicht so unbedingt kommen sehen. Doch ja, zu der Zeit, wie du auch schon gesagt hast, oder wie Edge besserweise auch schon gesagt hat, Orton war jetzt auch noch nicht so wirklich in dem Spot da so zu der Zeit gewesen, dass er da jetzt als ein ja, ernstzunehmender Kandidat, sag ich mal, da jetzt für Cenas Titel so für mich persönlich so in Frage gekommen wäre. Später ja, aber da zu dem Zeitpunkt generell noch nicht. Dann Edge hatte mit Cena da die sehr schöne Fehde, so, ne, aber da war ich mir auch nicht sicher, ob man das dann jetzt hundertprozentig nochmal gleich wiederholen muss, so also relativ kurze Zeit darauf. Und ja, so dadurch, dass dann halt auch dieses Titelmatch gegen HBK natürlich so sehenswert gewesen ist und auch die Story da sehr interessant auch immer noch gehalten wurde, hätte ich auch damit gut leben können, wenn es halt mit den beiden dann nochmal in so ein Rematch gleich gegangen wäre. Oder halt nur die Fehde zwischen den beiden so one-on-one weitergegangen wäre. Ja.
Unter einer Stipulation oder nochmal in so ein Singles-Match?
Also ich habe mir da ehrlich gesagt noch eine Stipulation vorstellen können. Klar, mit Singles-Matches, so gerade bei den beiden, nur das ist dann auch schon an sich was Spezielles, sage ich jetzt mal so. Und ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wenn ich jetzt gerade mal so weiter überlege, in welche Richtung Stipulation ich da so gegangen wäre. Ne, man kann sich da heutzutage wirft man ja auch öfter mal vor, dass ja so viele Stipulations einfach mal so ansetzen, ne, wo es ja gar nicht so richtig die Gründe sozusagen für gibt.
Ja.
Also hier, ihr kriegt mal so ein Hell in a Cell Match oder
Richtig.
das ist jetzt auf einmal Last Man Standing oder sowas. Ne.
Genau.
Weil ich mir bei den beiden halt schon auch wirklich gut ein Last Man Standing Match vorstellen könnte. Ne. Aber da hätte dann natürlich die Story auch so ein bisschen dafür so, sag ich mal, angepasst werden müssen, ne, dass es dann halt auch logisch erscheint und nicht, dass es dann einfach so aus dem Nichts so ein Last Man Standing Match wird. Und halt, ja, kann man dann zum Beispiel anfänglich auch irgendwie in Promos hätte man das dann so, ja, so ein bisschen vorbereiten können, sozusagen, dass so ein Shawn mal so sagt, so, ja, mir egal, wie lange du den Titel jetzt schon so hast, so am Ende bin ich immer noch WrestleMania und ich bin so der Last Man Standing, wie man das so schön sagen würde, ne? Schon halt irgendwie so dann drauf zu sprechen kommt und sowas. Dann, ja, Cena, der natürlich dann argumentieren könnte, so, ja, egal welche Herausforderer kommen, so ich bleib am Ende immer als Champion stehen. Und dann hätte man das so schon mal irgendwie so ein bisschen reinwerkeln können.
Richtig, ja,
Und das wäre, finde ich,
anlesen.
ganz interessant gewesen.
Ja, genau, richtig. Ja, also da hast du schon recht. Also das hat man ja auch immer in der Vergangenheit gemacht, dass man wirklich immer auf etwas hinaus wollte und das immer schon so ein bisschen angespielt hat. Ein Shawn Michaels verleitet natürlich auch ein bisschen ein zu gewissen Match-Stipulation. Iron Man Match zum Beispiel bei WrestleMania 12 müsste das gewesen sein, gegen Bret Hart. Oder natürlich, weil er auch immer so erzählt hat, dass er das Leiter-Match revolutioniert hat,
Oh ja, klar.
dass natürlich dann irgendwie dazu nochmal zu einem Match gekommen wäre. Ja, also wie gesagt, einer wie Shawn Michaels, der könnte da schon Stipulations, also mit dem könnte man auch dann Stipulations halt auch machen. Ne? Zum Beispiel einer wie ein Undertaker ist natürlich dann wäre bekannt für Hell in a Cell Matches. Und. Ne? Andere Wrestler haben dann auch ihre eigenen Spezialitäten oder ihre eigenen so Match-Eigenschaften, die dann
Ja.
für sich sprechen. Ja, nichtsdestotrotz fahren wir hier fort. Ja, im Road to Backlash. Und ja, in der kommenden Woche nach der Raw After WrestleMania kam es dann halt zu diesem Number One Contender Match der beiden zwischen Orton und Michaels. Das Ganze wurde dann auch wieder ein bisschen interrupted, wie man im Englischen sagt, also wieder mit einem Eingriff geschadet von Edge, der dann unter anderem halt dann Orton draußen gespeart hat. Es kam zu einem Double Pin. Nach einer Switch in Music fiel dann Shawn Michaels so auf Orton, dass beide mit den Schultern auf der Matte lagen und ja, da ein Doppel-Doppel-Count erzielt worden ist. Edge hat dann bei ja, seiner Guest-Show, seiner Show da, Cutting Edge, dann verkündet, da es zum Double-Pin gekommen ist, sind weder noch die Herausforderer und er würde sich dann selber als der Herausforderer bestimmen. Was natürlich dann wieder dazu aufrief, dass wieder die zwei anderen mit Orton und Shawn Michaels rauskamen und dann erst dann wieder zu einer Ring-Promo mit allen Vieren. Also Cena war da auch mit involviert. Und ja, da kam es dann dazu, dass dann der, ja, der war damals zu der Zeit Interims-General-Manager, also wirklich nur irgendwie so ein ja, Ausleih-GM oder beziehungsweise, ja, wie schon gesagt, Interim. Coach dann verkündet hat, dass es dann beim Backlash-Match zu einem Handicap-Match kommen sollte zwischen Cena gegen Orton und Edge. Das hatten wir natürlich vor ein paar Jahren mal bei Royal Rumble, glaube ich, mit AJ Styles dagegen Kevin Owens und Sami Zayn.
Stimmt, genau.
Der aber wiederum wurde dann von Michael Cole, nicht von Michael Cole, von Mick Foley unterbrochen und der hat dann verkündet, ich wollte schon gerade sagen, Michael Cole mit diesem Laptop da,
Ja, genau.
wurde dann von Mick Foley unterbrochen, der dann ein Kind mit sich hatte, der irgendwie von Make-A-Wish, von dieser Make-A-Wish Foundation war und der hat dann verkündet, dass es dann zu einem Fatal Four-Way Match ja, kommen wird bei Backlash. Die restlichen 2 Wochen danach verliefen dann so, dass Cena unter anderem ein Handicap-Match gegen Rated RKO gewann. Das ist natürlich dann auch nicht total clean. Unter anderem halt wieder diese Unstimmigkeiten bei Rated RKO und auch ein Eingriff von Michaels geschadet. Und dann noch die letzte Woche vor Backlash kommt es zu einem WrestleMania-Rematch zwischen Michaels und Cena, was erstens ja, ein Non-Title-Match war und dann ja, für viele ein sehr geschätztes Match. Also ich höre immer wieder, wie sie fasziniert waren von diesem Rematch, das ja ungefähr um die 53
Ja,
Minuten
ich wollte
ging.
gerade
Ne?
sagen, noch ein sehr langes Match, gerade für so eine Weekly. Ne? Also, das hat man ja schon eigentlich bei Pay-Per-View ist schon weniger, dass so ein Match mal so lange geht. Also, gerade in der WWE, in anderen Promotions vielleicht eher. Aber, also, da habe ich auch echt eigentlich nur Positives so über die Aufnahmen gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das noch nie ganz angeguckt, dieses Match.
Ich auch
Also,
nicht.
müsste man vielleicht dann mal nachholen.
Ja.
So, wenn man immer schon so Gutes gehört hat. Aber, ja. Soll auf jeden Fall sehr gut gewesen sein. Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer sich damals angeschaut oder seitdem schon mal nachgeguckt. Ja, wie immer, über alles Mögliche freuen wir uns natürlich über eure Kommentare, euer Input. So, würdet ihr das empfehlen? Habt ihr es gesehen? Wäre mal interessant zu wissen.
Genau, richtig. Also da kann ich mich nur anschließen. Würde das auch mal gerne wissen, so ob der ein oder andere Zuhörer das noch ja, im Kopf hat und darüber berichten kann. Ich glaube, dieses Match fand bei einer Folge oder einer Ausgabe in England statt, wenn ich mich nicht recht täusche.
Ja, ich glaube auch.
Ja, und damit sind wir nun angekommen bei Backlash, wo es wirklich, also für mich einer meiner Lieblings-Fatal-4-Way-Matches ist. Und da wirklich auch sehr viel, was mir auch wichtig ist bei solchen Multi-Man-Matches, dass da wirklich dann die ganze Zeit auch alle Wrestler mit involviert sind und nicht immer dieses Typische, was man halt von diesen Multi-Man-Matches kennt, dass irgendwie nur so zwei im Ring sind, dann sind wiederum die restlichen irgendwie ausgenockt und dann kommen die wieder zu ihren Spots. Das ist für mich immer nicht so believable, wie man sagt. Ja, oder wie man sagt, I didn't sold on it. Also ich kaufe das nicht ab. Ja, sehr viele schöne Spots gab es da natürlich. Cena versucht einmal vom Top Rope Michaels, glaube ich, zu so einem Super FU zu nehmen und dann kommen Edge und Orton, die dann den jeweils an ein Bein packen und dann so ein Electric Chair geben. Also mega gut gemacht. Dann natürlich Rated RKO versucht hier sehr oft dann auch Double Teams, Double Team Moves zu zeigen. Ja, so viele Sachen hast du da noch irgendwie was in Erinnerung von diesem Match?
Also ich habe insbesondere natürlich, also klar, auch die von dir angesprochenen Aktionen allgemein, ne, das ist auch wirklich, kann ich dir dann nochmal zustimmen, ist auch wirklich ein absolut geiles Fatal 4-Way-Match gewesen. Und allgemein, was die Matches angeht, ob es jetzt Fatal 4-Way oder Triple Threat, definitiv so eins meiner Favoriten, auch was das anbelangt. Natürlich auch eigentlich jeder Kontrahent hier in diesem Match. Einer, den ich so über die Jahre mal sehr gefeiert habe oder immer noch feiere, so bis heute, so es jetzt vor allem auf Orton zu sprechen kommt. Ja, insbesondere natürlich auch noch so das Finish dann im Kopf, ohne jetzt also schon zu weit vorauszugreifen, um zu wollen, ne? Aber das war natürlich auch sehr cool und so ein bisschen, ja, sag ich mal, kreativ auch gelöst, wie man dann eben wieder zu der Titelverteidigung von Cena gekommen ist. Also das an der Stelle ja kein Spoiler, ne? Der Reign geht natürlich noch weiter, so die Titelregentschaft. So hat erstmal so gemacht, dass Orton da einen Spear kassiert hat von Edge. Kurz darauf gab es dann den FU von Cena eben an Edge, um das Ganze dann wieder mal so auszunutzen. Und wie aus dem Nichts kam dann Shawn Michaels wieder ins Geschehen, kam dann mit seinem Finisher, der Sweet Chin Music, an Cena durch. Und Cena allerdings wurde dann dadurch halt, ja, so außer Gefecht gesetzt, so ausgedrückt, also quasi nur so rückwärts auf Randy Orton, der da immer noch nach dem Spear, sag ich mal, auch außer Gefecht gesetzt war, auf dem Boden lag und Cena fiel auf ihn drauf. Und so wurde dann quasi das Cover von Cena an Orton gezählt, wo er halt da quasi gar nichts so dafür konnte, so in dem Moment. Und ja, so kam es dann zur erfolgreichen Titelverteidigung Cenas. Und zum Ende des Matches hier natürlich, ja, wie gesagt, kreativ gelöst auf jeden Fall. Und ja, das finde ich auch immer wieder nice, dass man sich dann auch so solche Sachen dann mal hat einfallen lassen. Ne? Das ist dann nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, das hätte ja genauso gut auch enden können, dass dann John Cena irgendwie schnell so eine Situation ausnutzt und einen der dreien so einen Einroller verpasst oder irgendwie sowas, was man über die Jahre auch das ein oder andere Mal schon gesehen hat. Wobei vielleicht eher bei Heels, ne? Das ist eher so ein Heel-Win. So mäßig, aber ja, umso besser kommt dann mal so ein etwas anderes Finish so daher.
Richtig, genau. Also da schließe ich mich auch wie immer dir an. Klingt jetzt natürlich jetzt mal vielleicht für den Zuhörer komisch, dass man da immer wieder dann den anderen zustimmt. Aber ja, es ist halt so, wenn man es nachvollziehen kann, dann stimmt man auch den anderen auch zu. So wie auch in der Sache. Also auch gutes Booking. Ich fand es hier auch ganz gut, dass die in diesem Match, also dieses Fatal 4-Way-Match, da haben die zwei Wrestler aus der Rivalität schon vorher genommen. Also sprich, Shawn Michaels war da involviert mit Edge und Randy Orton und dann auf einmal waren ja Cena vs. Michaels bei WrestleMania und dann hat man aber die zwei, die ja vorher noch in der Rivalität mitgemischt haben, wurden dann hier wieder reingetan. Also das war eine sehr gute Idee und eine sehr gute Chemistry. Super Match, also wie gesagt, so kann man für meiner Meinung nach auch so 5 Sterne geben, was das anbelangt. Ja, und damit hat man sich dann auch gefragt jetzt in der Sache. Natürlich hatte die WWE zu diesem Zeitraum auch langsam vor, eine Bra diesen diese Draft wieder zu machen, um natürlich dann mal wieder so neue Rivalitäten zu erschaffen. Aber es war noch nicht ganz so weit gewesen. Also man hatte dann noch ein bisschen Puffer gehabt und da hat sich natürlich dann die Frage gestellt. Ne? Also Cena hatte natürlich jetzt die ganzen großen Namen aus dem Weg geräumt. Wer bleibt denn da noch großartig übrig? Ne? Ich meine, ein Umaga, den hatte er ja schon als Gegner. Vielleicht, ob man da irgendwie drauf eingehen würde, dass er jetzt gegen Umaga, er hat ja schon in einem Last Man Standing gegen Umaga schon gewrestelt. Deswegen, ja, ob man vielleicht nicht irgendwie ein Käfigmatch gegen Umaga macht, halt irgendwie so eine Stipulation anbringt oder man hat sich halt gefragt, ne, so wer, wie geht's da jetzt weiter? Ne? So, vielleicht wieder so ein One-on-One-Match, was du eben gerade gesagt hast, halt so, was du dir hättest vorstellen können bei Backlash mit Cena oder Michaels, also Cena gegen Michaels oder vielleicht jetzt mal was Neues, dass nur Randy Orton der Number One Contender ist. Ja, dann wieder in der Raw nach Backlash sollte sich das Ganze auch so langsam klären. Also da war dann halt die Sache gewesen, dass Cenas Herausforderer oder Gegner vom Backlash jeweils Backstage ausgenockt worden sind und man sich da dann die Frage gestellt hat, so, okay, wer könnte dieser mysteriöse ja, Angreifer sein? Cena hat dann gegen Ende dann bei Raw ja, denjenigen herausgerufen natürlich, um sich ihn zu stellen, weil Cena natürlich never back down from a challenge.
Ich muss natürlich dazu auch noch sagen, kurzzeitig, ich glaube, nachdem Edge schon mal aufgefunden wurde, war natürlich einer auf den von Coach auch Cena selbst kurz verdächtigt worden. Was natürlich auch ja, sehr lustig auch auf jeden Fall war an der Stelle, John Cena schon so einer ist, der dann da Backstage irgendwelche Leute ausmacht. Wie du schon gesagt hast, er ist so der Never Back Down, so Never Quit und sowas. Ne? Da hat er das eigentlich mit solchen Hinterrücks ergriffen, war dann bestimmt eher Coach, garantiert.
Ja, also Code hat in dieser Zeitphase, was auch diese Titelregentschaft angeht, eine sehr große Rolle gespielt.
Naja.
Also man hat ihn immer wieder im Geschehen gehabt. Man muss natürlich auch sagen, Coach ist auch wirklich, also hat das immer alles wirklich believable, also glaubbar gespielt. Und ja, wer dann herauskommen sollte, ist natürlich jemand, der jetzt eigentlich im Nachhinein als ein Witz natürlich ist, aber zu der Zeit sehr gefürchtet und auch eine gute Idee war. Vielleicht nicht für ein Pay-Per-View, aber ich schwanke mal zu dir rüber, wer derjenige du enthüllst.
Ja, die große Überraschung an der Stelle war The Great Khali. So größer geht es eigentlich als Überraschung dann kaum. Ja, wie du schon gesagt hast, damals zu der Zeit wirklich gefürchtet. So, da muss man auch sagen, da man ja noch so ein bisschen so in diesem Kayfabe immer so ein bisschen so drin war, sozusagen, dass er die Sachen noch so abgekauft hat und sowas. Muss ich auch gestehen, so da hatte ich schon, ja, nicht jetzt unbedingt Angst vor Greg Khali, aber halt so, man hat da schon so Respekt vor gehabt, auf jeden Fall. Ne? Und ich so gedacht, so, oh Scheiße, Alter, wie soll Cena jetzt so das schaffen, ne? Wie so Greg Khali bisher so jeden mit Leichtigkeit so abfertigt und sowas, ne? Das ist dann auf jeden Fall, ja, nicht so, es kann nicht wieder ein Witz sein, aber es ist eine große Challenge auf jeden Fall für Cena, wie man das dann bewältigen kann. Vor allem, es endete auch gleich dann eben diese Ausgabe damit, dass eben, wie schon von den einen oder anderen, mir inklusive befürchtet, Cena erstmal sehr dominiert wurde, nachdem er sich dann da halt zur Wehr setzen wollte gegen Greg Khali. Und ja, da halt relativ schnell erstmal abgefertigt wurde zum Ende dieser Raw-Ausgabe. Und Greg Khali machte dann natürlich ja, seine Intention ganz deutlich, hat sich dann auch den WWE Titel da geschnappt und mit dem hat zum Ende der Folge dann noch so posiert. Hat ihn auch zum Glück nicht falsch rumgehalten. Da ist er ja auch schon mal bekannt für über die Jahre, was den World Heavyweight Titel angeht.
Richtig.
Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Ja, es lief dann erstmal auch darauf noch hinaus, jetzt schon mal in die nächste Woche dann wieder voranzuschreiten, sozusagen, dass da dann der Greg Khali ein Match hatte gegen den Heartbreak Kid, gegen Shawn Michaels, was auch wirklich, ja, gerade muss ja immer wieder in diese Greg Khali-Verhältnisse, sag ich mal, das so anpassen, für sein Verhältnis auch wirklich ein gutes Match gewesen ist, dass da Shawn was ihm rausgeholt hat, der wirklich, ja, das haben wir ja schon öfter mal in Folgen von uns gesagt, ich glaube, dem könnte man da irgendwie so eine Ausstellpuppe in den Ring stellen und der würde mit dieser Puppe trotzdem noch so ein solides Match abliefern. So dann halt auch hier mit Greg Khali. Greg Lee konnte natürlich am Ende den Sieg davontragen. Also natürlich an der Stelle, ne, man wäre jetzt halt relativ sinnlos gewesen, wenn man jetzt hier damit so geschwächt hätte, dass dann Shawn Michaels ihn noch einmal besiegt, ne, wenn man ihn da halt als den so großen, als die große Bedrohung so für Cena halt darstellen will. Ja, später in der Folge, während John Cena dann noch ein Match hatte, stahl dann der Greg Lee quasi den Titel davon Ringside und ist dann damit einfach kurzerhand die Rampe hochgegangen und wollte dann einfach verschwinden. John Cena konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, hat ihn halt erstmal so ein bisschen verfolgt. Er ist halt hinterher und so, hey, so nach dem Motto so auf die Schulter geklopft, wollte so umdrehen, so was das denn so soll. Aber mit der Umdrehung hat dann quasi Greg Lee mit dem Titelgürtel gleich eins übergezogen und die damit erstmal ausgenockt zu einem Schlag. Natürlich, ja, wie gesagt, die Schläge von Greg Lee, ne, der rechte Einschlag, um einen erstmal so ein bisschen ja, K.O. zu setzen, sozusagen. Erst recht, wenn dann noch ein Titel dann mit in seiner Hand ist, der auch wirklich, muss man sagen, schon wie so ein kleiner Spielzeuggürtel da aussah, wenn Greg Lee den Sasa getragen hat. Nicht jetzt nur, weil es ein Spinnerbait war, sondern einfach wegen der Größe. Ja, es war dann auch so, ich weiß gar nicht, wurde das Match ja schon so offiziell festgesetzt für Judgment Day oder hat man das da noch gar nicht offiziell gemacht? Also da war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, so in die Richtung gingen wir dann auf jeden Fall, ne, dass die beiden dann ein Titelmatch bei Judgment Day haben sollten. Vorher gab es natürlich noch eine Go-Home-Show, wie ja, wie immer, wo es dann nochmal zu einer Promo von John Cena kam, der auch wirklich, ja, sag ich mal, richtig aus sich rausgegangen ist, ne? So wie man John Cena eigentlich kennt. Also er hat dann nochmal richtig einen guten Geschmack auf dieses Match so gemacht und hat ja, den Hype-Level so ein bisschen so erhöht, sozusagen. Gerade halt zu dieser Zeit, ne? Wenn ich jetzt heutzutage Greg Lee gegen John Cena in einem Titelmatch hören würde, also dann wäre man natürlich vielleicht nicht so gespannt drauf, ne, gerade bezüglich Greg Lees. Aber da er halt damals ja wirklich diese eigentlich ja, unaufhaltsame Bedrohung war und John Cena aber, wie wir schon eben angesprochen haben, never back down, nur der wird das schon irgendwie machen, hat man immer so ein Gefühl gehabt. Und ja, damit kamen wir dann eigentlich auch schon zum Match bei Judgment Day.
Genau, richtig. Hier war natürlich dann noch die Frage, ne? Also es war dann auch so aufgebaut, wie du es eben gerade auch erläutert hast, hat Cena überhaupt eine Chance, ne? Also das ist ja wirklich dann, man hat in dieser Titelregentschaft ihn wirklich immer eine Hürde über die andere gesetzt, ne? Mhm. Umaga, der ungeschlagen war. Und dann natürlich dann die Sache mit Shawn Michaels. Dann nochmal ein Fatal 4-Way-Match, ne? Wo du jedes Mal dachtest, okay, hier ist Schluss für Cena. Also hier wird es auch nicht weitergehen für ihn. Man hat natürlich hier wieder einen draufgesetzt. Ne? Also man hat Cena noch mehr gepusht. Ja, man hat sich dann auch wirklich dann als, vielleicht auch irgendwo als Mark oder egal, als sowas entfernen, halt die Frage gestellt, okay, mit was plant WWE jetzt? Ne? So. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, im Nachhinein, dass man Kali zum Champion macht. Damals dann natürlich vielleicht, weil damals hatte auch nicht so dieses Backstage-Wissen oder so dieses Hintergrundinformationen zu wissen, okay, wie plant man da. Und was mich überrascht hat, weil ich habe mir diesen Pay-Per-View, glaube ich, mal im letzten Jahr angesehen, beziehungsweise war ich da mal interessiert, so wie dieses Match halt im Einzelmatch ohne Stipulation ablief. Und das ging wirklich unter 10 Minuten. Also ich glaube, irgendwie 7 oder 8 Minuten hat man irgendwie für dieses Match gesetzt, obwohl das der Main-Event war.
Ja, das ist natürlich krass.
Da frage ich mich, ne, so wie schon jetzt auch deine Reaktion, ne, halt, dass das krass ist, ne, so für ein Main-Event setzt du, keine Ahnung, mindestens 15 Minuten an, ne?
Ja. So. Auch wenn es so ein Greg Kali ist.
Ja, eben.
Also, man kann es ja vielleicht so ein bisschen so nachvollziehen, dass ja irgendwie in diese wrestlerischen Fähigkeiten jetzt nicht so das große Vertrauen hatten, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich denke mal, man hätte das dann schon irgendwie auch so ein bisschen ausweiten können, ne? Halt, sei es dann nochmal so eine bisschen dominante Sequenz davon Kali, ne, der dann Cena nicht viel machen konnte. Da verstreichen dann sicher auch nochmal locker 2-3 Minütchen mit oder so. Da man es eigentlich noch so ein bisschen strecken können, wenn man wollte. Deswegen habe ich gerade schon ein bisschen überrascht, die Matchlänge. Das war mir jetzt nicht bewusst.
Ja, also ich war da damals genauso überrascht, ne? So als ich mir das dann vorher angeguckt habe, okay, wie, weißt ja manchmal, wenn wir Pay-Per-Views zusammen gucken, gucke ich ja dann immer so, okay, wie lange wird so ein Match gehen ungefähr, ne? Und da war ich dann echt schon überrascht. Also, das Match hat auch wirklich davon gelebt. Hat, denke ich mal, auch wieder nur zu einer Weitererzählung gedient, dass Rick hier alles dominiert hat und dann gegen Ende Cena natürlich dann die letzten Minuten seine Moves eingesetzt hat und dann Great Khali in dem STFU aufgeben ließ. Da war es natürlich auch eine große Überraschung. Also ich erinnere mich damals zu der Zeit, da war ich baff, ne? So, dass wir sagen, ey, heftig, so, er gewinnt da gegen so einen 2,20 Meter Giant.
Ja, ich.
Hier natürlich dann auch bekam Cena viel Credit, viel Lob, dass er es dann geschafft hat, mit so einem unbeweglichen Riesen da was Anständiges auf die Beine zu bekommen. Und da war auch nicht mal wirklich sehr viel Zeit für das darauffolgende Pay-Per-View ECW One-Night-Stand, wo man natürlich die letzten, ich glaube, das waren nur noch ein, zwei Wochen dazwischen, wo man das auch wieder nur darunter aufgebaut hat, halt so. Dass man halt dann wieder gesagt hat, ne, das war Zufall, das war Glück, das war nur so ein Flug, One-Hit-Wonder, also
Ja,
irgendwas
genau.
Einmaliges. Man hatte natürlich dann da auch dann auch dann erklärt gehabt, dass Kali sein Fuß irgendwie hinter dem Seil hatte, ne, was ja dann irgendwie auch dann nicht zählen darf.
Genau. Das wäre auch so eine Art Roadbreak dann gewesen wäre, auch wenn es halt nicht auf dem Seil war oder so, aber
Genau.
genau, hat dann auch noch irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie sich das dann damit in Verbindung setzt, aber Greg Kelly hat dann John Cena auch als Coward, also als Feigling, ja, noch so benannt, was dann natürlich Cena, wenn man ihn ja kennt, nicht so auf sich sitzen lässt. Ja, an der Stelle natürlich nochmal ganz kurz. Greg Kelly konnte natürlich immer noch nicht wirklich Englisch sprechen zu der Zeit. Er hat dann, das war in der Zeit, wo er dann endlich, muss man sagen, den Ranjit Singh als seinen Translator, als seinen Übersetzer so bekommen hat.
Ja.
Der dann natürlich für ihn gesprochen hat, wenn man von Greg Kelly ja eher nur Sachen verstanden hat wie keine Ahnung, er hat irgendwie sowas total
Unverständliches.
ja, Unverständliches. Da war der Übersetzer wirklich vonnöten. Keine Ahnung, ob Greg Kelly wirklich überhaupt irgendeine Sprache spricht oder ob der Translator sich da einfach irgendwie an so ein Skript gehalten hat, ehrlich
Ja.
gesagt.
Ja, das wäre wirklich interessant zu erfahren. Ja, man sieht ja immer wieder mal so Einblicke so aus Greg Kellys Leben, ne? So irgendwie WWE strahlt dann mal irgendwas aus über diese ganzen Channels mit den ganzen vergessenen Stars, in Anführungsstrichen. Und ja, hier gab es dann nochmal eine Saturday Night's Main Event Ausgabe, wo dann Greg Kelly halt Cena clean gepinnt hat in einem Non-Title-Match.
Noch richtig locker.
Ja, genau, also richtig locker und eindeutig. Und natürlich, dass mal wieder auch ein gutes Booking war, um natürlich dann zu sagen, okay, das wird jetzt nicht wieder was Eindeutiges, was Cena für sich entscheiden wird. Ich höre mal sehr oft über dieses Match oder über auch diese Rivalität, dass Cena es wirklich geschafft hat, Greg Kelly da gut aussehen zu lassen. Und das hat er auch halt bei diesem Falls Count Anywhere Match gezeigt. Es ist wirklich sehenswert. Hier geht das, glaube ich, ein bisschen mehr als 10 Minuten. Aber man hat es hier auch wirklich gut hingekriegt, dass man Greg Kelly so interessant ja, darstellt, sodass das Match auch interessant verläuft. Man kann hier auch wieder nur, also ich finde wirklich so Cena ist vielleicht so mit Kurt Angle so ein richtiger Cyborg, wie er nicht alles irgendwie auf seinen Rücken gestemmt hat. Ne?
Ja,
Big
das ist krass.
Show. Greg Kali, Umaga, Mark Henry, dann irgendwelche Leute zum Doppel-FU. Ich erinnere mich bei diesen einen an den einen FU, wo er Big Show und Edge auf seinen Rücken hatte. Also, das ist echt heftig. Also, meinen größten Respekt dafür. Nicht umsonst Face der Company gewesen.
Jeden Fall.
Ne? Und ja, damit ja, war nach dem Sieg noch nicht ganz so Schluss, was die Sache angeht. Damals war ja auch Vince McMahon natürlich mal wieder sehr präsent in den Shows. Unter anderem natürlich die Rivalität mit Bobby Lashley, dann auch diese ganze Story da um diese geplatzte Limousine da, die dann
Oh
in
ja.
Flammen aufging. Und da Vince McMahon dann beim One-Night-Stand-Pay-Per-View den Titel an Lashley, den ECW-Titel an Lashley wieder verlor. Natürlich seine schöne Titelregentschaft da als ECW-Champion. So
Never
erwähnt.
forget.
Never forget, genau. Und er setzte dann nochmal ein Triple Threat Match an, wo es dann ja nochmal für Cena nochmal einen weiteren starken Push gab, indem er halt hier gegen zwei Monster antrat: einmal gegen Umaga und einmal gegen The Great Khali. Hier war Great Khali derjenige, der den Pin einstecken musste und wir uns langsam ja wieder auf dem Weg zum nächsten Pay-Per-View begeben haben. Und hier war natürlich dann die Draft im Spiel.
Ja, an der Stelle, man konnte sich dann natürlich erstmal fragen, wie wird es jetzt wieder weitergehen? Ne? Also das, was man eigentlich nach jeder, sage ich mal, abgeschlossenen Fehde von Cena zu dieser Zeit hatte, man hat sich dann wieder gefragt, okay, was kommt jetzt als nächstes? Ist es dann doch, geht es doch mal wieder vielleicht zurück zu HBK? Bekommt Orton jetzt seine Zeit, also seinen One-on-One-Title-Shot sozusagen? Oder hat es am Ende doch mal wieder irgendwie was mit Edge zu tun? Das alles soll sich dann in relativ naher Zeit auch schon beantworten. Es gab dann den Pay-Per-View Vengeance Night of Champions. Das ist wieder mal ein sehr kreativer Name. Wie zurzeit auch mit WrestleMania Backlash oder wie sie es jetzt auch heutzutage ja. Backlash nennen, geilerweise. Weiß auch keiner warum. Immer diese kombinierten Namen. Es kam dann dazu zu einem Match, ja, wenn man sich die Namen erstmal durchliest, könnte man meinen, man spielt ja gerade SmackDown vs. Raw und hat da einfach random so die Gegner so auswählen lassen. Abgesehen von einem vielleicht, Orton war an dem Match mit beteiligt, einer der Gegner. Dann hatten wir noch King Booker, Bobby Lashley und Mick Foley. Wie schon gesagt, ne, man weiß jetzt nicht hundertprozentig, woher das alles gekommen ist. Es gab auch relativ wenig Build-up für dieses Match, weil es halt wirklich nur einige Tage sozusagen entfernt war. Also ich glaube, es war irgendwie vielleicht eine Woche oder irgendwie sowas ja. Schon so später. Auch allgemein hört man von diesem Pay-Per-View, von dem Match relativ wenig, weil es nämlich genau auch an diesem Wochenende ja, der Schicksalstag, sage ich, nenne ich es jetzt mal so, sich zugetragen hatte, was die ganze Chris Benoit-Tragödie angeht. Halt an demselben Wochenende wie dieser Pay-Per-View, das alles passiert. Ja, das Match an sich allerdings hätte es eigentlich meiner Meinung nach verdient, erwähnt zu werden. Es gab relativ viel Action, es wurde sehr interessant gehalten. Cena konnte am Ende die Gunst der Stunde sozusagen nutzen mit einem FU an Mick Foley, als auch alle anderen quasi gerade so mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt waren und hat ja sich dann nicht mehr, ich sage es mal, einmischen konnten, also nicht mehr den Pin auch nicht verhindern konnten, den Cena dann an Foley durchführte und ja, so verteidigte dann unser Dr. Thugonomics erneut seinen WWE-Titel. Und die Regentschaft ging noch weiter. Diesmal muss man dazu sagen, nicht wie gewohnt gleich die nächste Nacht bei Raw. Da war sie nämlich ausnahmsweise mal nicht anwesend, sondern er ließ sich dann mit einem Auftritt bei ECW am Dienstag oder in der Dienstagnacht sozusagen blicken. Und trat dort gegen den damals neuen ECW-Champion Johnny Nitro an, der da halt den Titel kurz zuvor auch errungen hatte. Der WWE-Champion Cena konnte sich auch hier dann durchsetzen, in diesem Battle of the Champions sozusagen. Ja, was natürlich dann auch dafür spricht, ne, ist natürlich Face the Company, so der größere Titel, sage ich mal, in dem Sinne. Halt WWE-Titel so größer als ECW-Titel, relativ verständlich der Matchausgang. Hat jetzt da meiner Meinung nach auch Johnny Nitro jetzt nicht wirklich schwach aussehen lassen oder sowas, ne? Was nicht Cena da schon so alles besiegt hat, so in den Wochen und Monaten zuvor, das ist ja auf jeden Fall ja, verschmerzbar sozusagen. Richtig. Für einen Johnny Nitro, auch wenn er gerade der neue Champion war. Ja, das Titelgeschehen ging dann bei Raw weiter in der Ausgabe am 2. Juli, wo es zu einem Beat-the-Clock-Challenge, Club Tournament, wie man es auch immer nennen mag, um den Number One Contender Spot kommen sollte. Und zwar lief das auf Bobby Lashley, Randy Orton, quasi, ja, Booker T, King Booker, war seinerzeit auch dabei, der auch schon in dem Vengeance in der Champions Match Kontrahenten von Cena waren. Leider hatte Mick Foley keine Zeit für dieses Beat-the-Clock-Tournament. Da hat dann an seiner Stelle sozusagen Mr. Kennedy dran teilgenommen. Und ja, die Challenge wurde relativ locker von Bobby Lashley letztendlich gewonnen. Ja, der Vorsprung von etwa 25 Sekunden hatte ich mir noch in meine Notizen aufgeschrieben, gegenüber King Booker, der quasi da zuvor die Bestzeit gesetzt hatte. Mr. Kennedy war es, glaube ich, der ja, leider überhaupt nicht die gute Stunde nutzen konnte zu der Zeit. Er hatte erstmal sehr viel Zeit schon damit verbraucht, eine seiner typischen Promos da mit dem von der Hallendecke hängenden Mikros zu halten. Und dann auch noch gegen Super Crazy letztendlich das Match sogar verloren, nicht einmal gewonnen. Da war also ganz außen vor, was so diese Titelchance angeht. Ja, so kam es dann halt dazu, dass Bobby Lashley der Number One Contender war für das Titelmatch beim Great American Bash. Es gab dann natürlich auch noch ein typisches Contract Signing zwischen Cena und Lashley, was dann wiederum von King Booker und Mr. Kennedy so ein bisschen gecrashed wurde. Als die beiden dann reinkamen während dieser Contract-Signing, das hatte auch dann wieder so ein bisschen Spectrum vs. Raw Flair, so wie so eine Cutscene, wo dann auf einmal zwei random Wrestler da einfach so reinkommen, um da irgendwie was zu unterbrechen, eine Promo zu halten. So wirklich fast genauso gefilmt sogar auch noch.
Ja.
Also das ist schon irgendwie witzig. Es kam dann am Ende noch dazu, dass Lashley hier an dieser Stelle John Cena gespielt hat. Das war nochmal seine, ja, das war jetzt auch kein Heel-Turn oder so, sondern einfach seine Dominanz sozusagen so zeigen, seine, seinen Willen, so den WWE-Titel sich dann von Cena zu schnappen. Und es war ja auch irgendwie zu der Zeit dann so, vielleicht kannst du mich da noch ein bisschen an die Hintergründe nochmal genau dran erinnern, es war irgendwie so gewesen, dass er nicht wirklich den ECW-Titel wirklich verloren hat an Johnny Nitro. Es wäre immer so ein bisschen so die Rede davon, dass er so der Uncrowned Champion sozusagen ist, weil er eben seinen World-Title nicht verlor. Aber da sind mir jetzt gerade die Hintergründe auch nicht mehr so hundertprozentig geläufig.
Also ich kann übernehmen. Also das war dann, der befand sich ja in dieser Rivalität mit Vince McMahon und gewann ihn dann halt den ECW-Titel schlussendlich dann bei One Night Stand wieder.
Genau.
Und dann kam ja die Draft. Und da wurde dann halt dann zu Raw geschickt und als er dann halt dann da posiert hat und dann auf der Rampe dann da stand und alles, kam Johnson Coachman raus und meinte dann halt so, tut mir leid, du kannst den Titel nicht mit nach Raw nehmen.
Ah, okay.
Und da war er natürlich dann
erbost. Das erklärt sich natürlich.
Genau, und so hat man es dann halt hinbekommen. Ne? In der heutigen Zeit macht man das ja auch bei sehr vielen Titeln, dass man dann den Titel dann überträgt. Aber, ja gut, hätte jetzt irgendwie nicht Sinn gemacht, wenn du bei ECW irgendwie einen anderen Champion hast und der ECW-Titel dann bei Raw ist. Ne?
Ja, stimmt.
Also von da aus.
Macht auf jeden Fall Sinn an der Stelle.
Ja, eben. Also Lashley war auch da, wie natürlich auch heute, over, mega over. Was mich natürlich auch freut, dass wir in der Vergangenheit von Lashley reden und dann auch heute dann davon auch sagen können, dass er dann halt Champion ist.
Ja, auf jeden Fall verdient.
Eine totale super Ausstrahlung der Typen, eine totale super Physis und da auch die ganzen Programme. Ne? Also er war ein Rising Star und war meiner Meinung nach auch nicht zu Unrecht im Titel geschehen. Du hast es ja eben gerade schon ein wenig hast schon eben ein wenig erzählt, dass wie der Aufbau halt dazu dann auch war. Es gab nochmal eine Debate kurz vor dem Great American Bash, wo dann beide dann jeweils zu Wort gekommen sind. Beide natürlich die Top Faces da im Roster.
Mhm.
Und es gab nochmal gegen Ende dann nochmal eine kleine Auseinandersetzung, eine physische Auseinandersetzung. Und das Ganze nochmal dann gehypt für den Great American Bash Pay-Per-View oder das Match. Hier war es natürlich auch cool gemacht. Hat mich immer ein bisschen so an irgendwie so Box- oder UFC-Veranstaltungen erinnert, wo so Wrestler immer so ihr Statement dazu gegeben haben, wer so gewinnt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch mal ganz oft immer so bei UFC-Matches und dass immer so ehemalige dann immer ihr Senf dazu geben, ey, der wird gewinnen, ah, ich glaube der. Und so war es halt auch da. Und man hat einige Wrestler dazu befragt, ne, so Flair zum Beispiel war für Cena, Batista war für Lashley, Steve Austin hatte auch, glaube ich, für Lashley gestimmt, Edge war wiederum für Cena, also da gab es immer wieder ein totales Hin und Her, dass man wirklich da einen guten Build-Up hatte und natürlich hier auch das Match war so aufgebaut, natürlich Lashley einer, der bei früher in der Marine oder so war, also auch ein total super Athlet, ne? Man sieht ja auch mal wieder seine Moves, ne? So, er jumpt über den Wrestler einmal, also da kann einmal komplett über den Wrestler springen. Wie so ein Boxsprung. Ne? Also das ist schon echt krass. Cena hat aber auch hier, also ich dachte mir schon damals bei diesen Five-Way-Match, ne? Ich dachte mir so, ey, Cena, so hier wird auch wieder so sein Ende sein. Ne? Also ja. Man hat es wirklich immer wieder geschafft, halt so Cena immer eine nächste Hürde zu geben und dann halt immer wieder, dass er eine Titelverteidigung hatte, wie auch in dem Five-Way-Match und natürlich gegen Lashley, da habe ich mir genauso gedacht, ja, ich glaube, Lashley wird Champion, also ich kann mir das jetzt nicht anders vorstellen. Aber Cena sollte dann mit einem Super FU vom Top Rope auch hier das Ganze für sich entscheiden und somit ja, den nächsten Herausforderer in seiner Liste da abhaken. Und ja, so, ich glaube, jetzt kommt jemand, auf den man eigentlich die ganze Zeit gewartet hat. Der hat natürlich über die vergangenen Monate wurde der auch sehr gepusht nach seinen Auftreten bei Backlash. Und ja, ich würde sagen, also ich weiß nicht, ich denke mal, für dich war es auch Zeit, Orton dann langsam so als Herausforderer rauszuschicken?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe da eigentlich schon ein bisschen noch vorher gedacht, so, ne, okay, jetzt langsam könnte man da mal ja, darauf zurückgreifen, sage ich jetzt mal. Also man hat schon mal so mehrere Andeutungen dann so gehabt, und auch in die Number One Contender Match damals dann gegen Shawn Michaels vorher, nur was dann halt gerade nicht geschafft hatte. Und so, und ja, da war es dann für mich auf jeden Fall auch gerade natürlich als großer Orton-Fan schon damals zu dieser Zeit, und also über die Jahre hat sich das ja nicht verändert. Da konnte ich es quasi kaum erwarten, dass dann Orton dann auch endlich dann einen One-on-One-Shot sozusagen mal so bekommt, weil er in mehreren Multi-Man-Matches dann halt sonst nur dann so dabei war oder halt in andere Fäden dann noch so ein bisschen verstrickt, ne, was dann halt auch so mit Edge dann noch zu tun hatte und dies und das, und ja. Also kurz und knapp, ja.
Genau. Ja, es war overdue. Also das war schon. Er hat natürlich da auch seine Titelchancen gehabt, halt bei Backlash, bei Night of Champions. Aber wie gesagt, es kam nie wirklich zu einem One-on-One-Match. Was ich natürlich hier auch sehr interessant fand. Da hätte man natürlich auch irgendwie ein weiteres Programm machen können. Ein alter Rivale von Cena mit Kalito hat sich in das Geschehen eingemischt. Mhm. Hat Cena hier auch sehr oft provoziert, meinte dann so, hey, hör mal zu, eigentlich könnte ich, wäre ich ein gewagter Herausforderer für dich, weil ich habe mich damals in meiner ersten Nacht besiegt, als ich halt angefangen habe bei SmackDown, und das stimmt ja auch. Dann gab es auch ein Match zwischen den beiden, welches Cena verlor, natürlich mit Distraction, also mit Ablenkung von Orton, und so durfte sich das dann halt auch die ganzen Wochen weiterziehen. Hier muss natürlich nochmal gesagt werden, bei dieser Raw after Great American Bash, also nach Great American Bash, wurde auch sofort verkündet, dass Orton der Nummer 1 Herausforderer dann um den Titel sein wird. Also das wurde schon recht schnell angesetzt von Coachman. Und die Wochen darauf, interessantes Booking. Also man hat dann auch versucht, Cena zu schwächen. Orton und Kalito spielten da ja eine Kooperation und haben dann auch ja, gegenüber dem neuen GM William Regal dann auch dann ein Match mit Umaga ansetzen wollen, also Cena gegen Umaga. Cena befand sich da auch unter kuriosen Matcharten. Ich glaube, ich erinnere mich mal irgendwie, es gab ein Match, irgendwie so ein Handicap-Match, alle Champions gegeneinander. Da war Cena und Candice Michelle gegen Caitlin Murdoch und Umaga, was sie dann so für sich entschieden haben. Also da kann man es auch ein bisschen mit dem Booking unrealistisch machen. Ja. Und ja, dann war es dann auch so, dass dann Umaga dann auch ein Match hatte gegen Cena. Ich glaube, das lief dann irgendwie auch so in Disqualification oder irgendwie sowas. Und da wurde dann auch lustigerweise dann, als Orton und Kalito dann nochmal rauskamen, um Cena zu attackieren, wollten die nochmal Umaga pushen. Und das haben die natürlich dann ein bisschen falsch gemacht, indem wir natürlich dann Umaga da irgendwie auf die Schulter, nicht auf die Schulter, auf die Brust geschlagen haben. Das ist natürlich dann Umaga als Weitmensch, also irgendwie einer, der dann irgendwie kein richtiges menschliches Benehmen hat, dann auf die Palme gebracht hat und dann die beiden ausgenockt hat. Dann gab es nochmal ein lustiges Tag-Team-Match, Cena und Umaga hier gegen Orton und Kalito, welches dann auch Cena und Umaga für sich entschieden haben. Ja, und dann der Rest der Zeit hat auch wirklich nur davon halt gelebt, dass Orton dann halt Cena in den ganzen Matches eingegriffen hat. Ne? Einmal irgendwie so ein Match dann bei Saturday Night's Main Event wieder.
Ja, stimmt, genau.
Mit den RKO auf den Stuhl. Ich denke, viele erinnern sich auch vielleicht so an diesen Moment, so wo er Cena auf den Stuhl RKO'd. Ja, und das Match dann bei SummerSlam. Ich erinnere mich damals, ich habe dir mal den SummerSlam 2007 gegeben zum Reviewen.
Ja.
Vielleicht hast du irgendwie noch aus diesem Review so im Kopf, wie du dieses, also dieses Match vielleicht so im Kopf hattest.
Ja, also auf jeden Fall mitunter eins für meiner Meinung nach der besten Matches, was so die beiden gegeneinander hatten. Denn jetzt über die Jahre sind es ja noch einige mehr geworden. Ja, also ich kann mich auch damals erinnern, ich glaube, ich hatte 4 Sterne oder 4,5 sogar gegeben. Also
Ja,
es war auf jeden Fall,
ja.
ja, ich war auf jeden Fall sehr begeistert von. Ich hatte hier auch nochmal kurzerhand notiert, dass auch Dave Meltzer dafür 4 Sterne verteilt hatte
Ah,
schon
okay.
damals. Also das ist natürlich gerade für ihn auch sehr hoch angesetzt schon,
Stimmt.
ne? Ja, es war wirklich, wirklich solide. Was bleibt da noch so in Erinnerung? Also halt insgesamt halt auch so von der Laufdauer so war es halt ja jetzt nicht zu lang, nicht zu kurz gehalten. Es hat auch immer so diesen für meiner Meinung, für meinen Geschmack auch so perfekte Balance, sage ich mal, so richtig gut ausbalanciert, dass halt man auch nicht das so hatte, wie man es ja manchmal, jetzt auch nicht in jedem Cena-Match, ne, aber es gab ja das öfteren Mal Cena-Matches, wo dann so der Gegner eigentlich das größere Geschehen so dominiert hat und dann kam John Cena plötzlich mit seinen Moves und das war's dann, so nach dem Motto. Da haben die es hier ein bisschen abwechslungsreicher halt gestalten können und halt auch Orton wieder sehr gut aussehen lassen. Er war meiner Meinung nach auch relativ nah, also war es für mich damals im Gefühl her, als ich dieses Match auch das erste Mal gesehen habe, relativ nah dran, sich hier auch den Titel dann zu sichern. Es hat dann natürlich seinen, ja, mittlerweile berühmt-berüchtigten Punt-Kick an Cena geben. Der konnte den allerdings ausweichen und es gab dann seinerseits den FU an Orton, der dann hier auch zum Sieg und zur Titelverteidigung ausreichen sollte. Somit dann weiterhin diese geschichtsträchtige Titelregentschaft von Cena, die noch weiter Bestand hatte, wo man sich dann halt wieder, wie du ja schon jetzt auch öfters in dieser Folge gesagt hast, ne, es war eigentlich schon so oft, hatte man so das Gefühl bei diesen Titelmatches, okay, also jetzt ist so wirklich Schluss, oder? Also, boah, wie soll er das jetzt noch so abwenden? Und da so dieses selbe Gefühl hatte ich auch in dem Moment, so, ey, der Punt geht jetzt bestimmt durch, ne, und dann. Danach, also entweder geht danach schon ein Cover durch oder macht nochmal so ein RKO, um das so ganz so zu sichern, sozusagen. Aber ja, aus dem wurde dann nichts so wirklich für Orton. Und ja, so ging es dann erstmal danach noch weiter. In der Raw-Ausgabe gleich die Nacht darauf kam Orton natürlich mit einer Promo wieder raus und forderte sofort ein Rematch und ja, die typischen Argumente mit so, ja gut, das ist ja dein Lucky Shot da gehabt mit dem FU, ne? Ich war kurz davor, das so für mich zu entscheiden und dass sie jetzt nochmal glücklich so die Titelverteidigung gesichert. Bisschen unerwartet zu der Zeit, gerade wie, auch wenn man sich zurückerinnert daran, wie er auch gleich gegen Shawn Michaels ein Rematch akzeptiert hatte und sowas. Ne? So hat John Cena hier das Gegenteilige getan. Nämlich ein Rematch gegen Orton da kurzerhand einfach mal abgelehnt und gemeint, ja, jetzt hast du ja gerade eine Niederlage gehabt, jetzt bist du erstmal wieder so at the end of the line sozusagen, jetzt bist du erstmal wieder am Ende der Warteschlange, so, um so ein WWE-Titelmatch herausfordern zu können. Regal, der GM, wie du schon angesprochen hattest, kam dann raus, setzte dann erstmal ein Match zwischen Cena und King Booker an. Das ist auch ja, ein kleines bisschen aus dem Nichts sozusagen, ne? Aber. Hat das dann so angesetzt? Randy Orton versuchte sich dann noch so ein bisschen, ja, ganz Viper-mäßig sozusagen an Cena ranzuschleichen und ein RKO zu verpassen. Ist aber dann auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Also konnte Cena ja kommen sehen sozusagen und hat es abgewehrt. Backstage sah man dann später noch Orton, wie er bei Vince McMahon versucht hat, auch wieder um ein Rematch da ja ein bisschen zu betteln sozusagen. Also ey, komm schon, so nach dem Motto, so du weißt, ich hab's verdient und so. Auch Vince erteilt ihm allerdings ein klares Nein und sagt, er müsste da schon so ein bisschen was zeigen, so den Willen zeigen, dass man sich auch wirklich so ein Rematch nochmal verdient hat. Und ja, diese. Wie soll ich sagen, so diese Worte nahmen sich Orton dann scheinbar zu Herzen, sozusagen. Und er griff dann später in dieses Match zwischen Cena und King Booker ein. Und die beiden, also King Booker und Orton, landeten da auch noch dann so ein paar Double-Team-Moves an Cena. Ja, Orton wollte dann daraufhin erst auch mal den Punt an Cena zeigen. hat das quasi auch getan, allerdings nicht unbedingt an dem Cena, an dem man sich das hätte vorstellen können, denn da die Ausgabe hier in Boston stattfand, also quasi John Cenas Heimat, ne, auch wenn es da eher so in der Nähe dann so war, ne, West Newbury und Boston ja sehr nah daran war, war nämlich John Cenas Vater auch im Publikum zu Gast, in der ersten Reihe, und den hatte sich dann Orton auserkoren sozusagen und ja, über die Barricades rüber gezogen, rüber geworfen und tatsächlich da John Cenas Vater mit dem Puntkick ja, versehen sozusagen. Und das ist, kann ich auch auf jeden Fall noch gut dran zurückerinnern, wird der eine oder andere sicherlich auch im Kopf haben, und schon eine krasse Szene damals, also wenn man sich dann so denkt, ey, er greift sich da einfach so den alten Knacker sozusagen so raus, seinen Vater, und verpasst ihn da so einfach diesen Angriff, so, da habe ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet zu der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich war auch damals echt geschockt, also was die sich da halt gedacht haben. Und das hat auch einen schon so ein bisschen so klar als Mark auch mitgenommen, ne, weil man sah das auch alles so naiv und fand man auch natürlich auch heftig. Ne? Cena wurde auch über die Wochen dann danach recht provoziert, auch von der Authority, also ist natürlich nicht die, die es vor ein paar Jahren gab, sondern natürlich dann halt Coachman, Vince McMahon, William Regal. Ne? Cena hat natürlich dann seine Coolness verloren, hat dann auch sehr oft dann halt auch seine Wut rausgelassen. Ja, es kam natürlich dann auch hier wieder zu, was ich erwähnt habe, irgendwie wieder zu diesen Auseinandersetzungen mit Coachman. Es gab dann halt dieses Titelmatch dann nochmal bei Unforgiven, das haben wir uns ja auch vor ein paar Monaten angeguckt. Ja. Ne? Es sollte hier auch natürlich eine Weitererzählung sein. Also hier soll es nicht wirklich damit ausgehen, dass es hier irgendwie auch wieder ein Schluss gemacht wird, sondern hier sollte auch eine Weitererzählung stattfinden. Das Ganze endete hier in eine Disqualification, ja, nachdem man sich entschied, dann halt den Puntkick an Orton zu setzen, genau. Was dann der Vater dann auch tat. Der Vater wurde dann halt von Coachman dann nach dieser Aktion dann auch verbannt und setzte dann auch dann ein Last Man Standing Match an zwischen Cena und Orton für den No Mercy Pay-Per-View. Ja, die Wochen dann darauf, ja, wieder, dann verlief die Story auch wieder mit dem Vater weiter, indem es dann halt dann ablief, dass ja, Cena Senior ein Match gegen Orton hatte und Cena da halt mit Handschellen da befestigt worden ist, da an den Ringseilen, und dann einfach zu spät kam, als dann der Vater nochmal einen Punkick kassiert hat. Mhm. Ja, also wie man kann sagen, dann kam leider nicht mehr viel, weil sich ja bei der Go Home Raw Cena leider verletzen musste gegen Mr. Kennedy.
Ja.
Und sich dann seinen kompletten Muskelriss vom Knochen, also Pectoral Muscle, ich weiß nicht, ist das Bizep oder Brust irgendwie
sowas? Ich glaube Brustmuskel.
Ja, Brustmuskel. Ich glaube, es war auch damals
Brustmuskel. 100%, ich bin mir jetzt auch nicht sicher mit der Übersetzung, aber ja, ich glaube schon.
Richtig, genau. Also der hat sich den dann komplett gerissen und er sagte dann irgendwie auch so kurz davor, ich glaube, der Pay-Per-View stand irgendwie so am 3. Oktober und er meinte so irgendwie am 1. ja, egal was ist, ich werde antreten. Mhm. Und dann wurde dann halt dann festgestellt oder dann wird es ihm verkündet, so Cena wird ja 6 bis 12 Monate ausfallen mit der Sache. Und also für mich damals als Cena-Mark ein totaler Schock.
Ja, also der Horror eigentlich. So schon mal könnte es nicht gehen.
Ja, richtig. Also ich war damals ein Jahr davor mit Rey Mysterio auch ein totaler Fan, so als man damals noch SmackDown lief im Free TV, der sich dann richtig lange Verletzungen holte, fast ein Jahr lang.
Mhm.
Und ja, mit Cena natürlich jetzt auch ein totaler Schock. Ja, es konnte natürlich nicht zu dem Match kommen bei No Mercy. Das wurde dann anders dargestellt, natürlich mit unserem Schwiegersohn, der da dann mitspielen sollte. Also,
ein Wunder eigentlich, dass er nicht die gewonnen hat.
Ja, genau, richtig. Also da war es ein Wunder, dass er dann nochmal, aber er durfte den Trip zwischenzeitlich halten. Also
ja.
Da war auch wieder mal jemand, der total over war, ne? Also total hot wie ein Orton, einfach den kurz crashen lassen, indem er halt dann sagt, ach, ich will mal wieder mal eine Titelregentschaft. Meine 12. oder 10. oder wie viel auch immer der da halt abgesandt hat. Und ja, also kann mir jeder erzählen, was er will, aber das ist auch mal wieder totales Booking über sich selbst.
Ja.
Ja, und das war der zweite Teil und im Großen und Ganzen die Titelregentschaft von unserem 16-fachen Weltschwergewicht-Champion John Cena. aus dem Jahre 2006 bis 2007. Wir sind, was die Titelregentschaft ist, am Ende angekommen. Und ja, Kevin, ich möchte da mal jetzt mal so fragen, so dein Statement so zu dieser, also deine Meinung zu dieser Titelregentschaft und ja, wo du dir hättest vorstellen können, wie sie hätte enden sollen oder wer derjenige gewesen wäre, also jetzt auch währenddessen, da muss jetzt natürlich jetzt nicht gegen Ende gewesen sein, sondern auch währenddessen, wo du dir gesagt hättest, okay, hier wäre für mich wirklich Schluss.
Ja, also zuerst einmal kann man natürlich nochmal vorwegnehmen, was eigentlich ja jedem eigentlich klar sein sollte, aber ich will es trotzdem mal nicht unerwähnt lassen. Natürlich absolut schade, dass es dann wirklich nur durch seine Verletzung dann so zu Ende gehen musste und dass man es leider halt nicht so, sag ich mal, ausnutzen konnte, dass man da halt jemanden wirklich so einen großen Push, was es ja in dem Sinne auch gewesen wäre, ne? So, ich bin derjenige, der Cena endlich vom Thron stoßen konnte, ne? Das wäre halt so richtig nochmal so ein extra Vermerk so im Lebenslauf gewesen von jedem, der das dann halt von sich hätte behaupten können. Ich für meinen Teil hätte dann vermutlich dann gedacht, also wenn man es jetzt mit dem Ende nochmal so einhergehen lässt sozusagen, dass sie es dann vielleicht auch Orton bei No Mercy hätten machen lassen, ne? Also wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt davon gewesen, wie schon gesagt, ne? Das ist ein bisschen als Orton-Fanboy sozusagen, ne? Auch wenn ich halt, ja, im Gegensatz zu anderen auch wirklich nichts gegen Cena habe und halt auch wirklich die Titelregentschaft, wenn man das so im Großen und Ganzen betrachtet, auch wirklich super unterhaltsam insgesamt. Also der, also wenn man sogar gegen Great Khali halt noch so eine interessante Fehde, interessante Matches hat, also da weiß man eigentlich, man hat so alles so richtig gemacht, ne? Und hat mit den anderen dann noch so umso mehr. Selbst auch diese Matches, wie jetzt dieses angesprochene von Vengeance, Night of Champions, wenn es auch wenig bis gar kein Build-up hatte oder so, also die Matches waren immer so von guter Qualität während dieser Titelregentschaft. Man hat sich da jetzt nie so richtig gedacht, so, okay, was war das jetzt so für ein WWE-Titel-Match? Na, vielleicht halt so der angesprochenen auch. Wenn es nur so ein paar Minuten sozusagen ging und dann halt dieses Main Event gegen Great Khali, was dann so relativ schnell und spektakulär so ja, über die Bühne ging, sage ich mal. Das könnte man da vielleicht als einziges noch so nennen, aber ansonsten hatte man halt immer richtig solide Matches dabei gehabt und man hat auch diese ganze Story, die ganzen Fehde immer sehr interessiert verfolgt. Und ja, also ich glaube, es geht auch so gut wie kaum einen glaubhafteren Champion als John Cena. Wenn ich mir jetzt dann gehe, dass ich will nicht immer so nur diese Vergleiche so zu heute machen, aber es ist halt einfach so ein offensichtlicher Vergleich. Wenn man dann so heute einen Roman Reigns als Champion hat, seit jetzt mittlerweile auch schon wieder einer relativ langen Zeit. Also ich habe da jetzt keine Zahl genau im Kopf, aber da blieb mir auf jeden Fall nicht so viel von hängen oder halt viele interessante Fehden oder Gegner oder Matches, wie jetzt halt in dieser Cena-Fehde, der Cena-Titelregentschaft, nicht Fehde. Was halt für mich auch dann wirklich zeigt, dass das halt so, ja, eigentlich nicht vergleichbare Superstars sind, obwohl das viele immer wieder tun. Da ist John Cena auf jeden Fall so ein anderes Level, auch egal, ob man als Face oder wie jetzt Roman als Heel unterwegs ist. Dem kann man da einfach nicht so viel abgewinnen, wie halt so dem Leader unserer C-Nation. Und ja, wie gesagt, vorher hätte ich mir auch vorstellen können, dass es dann nochmal zu einem so One-on-One-Rematch da, wie gesagt, wie angesprochen in der Folge, vielleicht mit einer Stipulation gegen Shawn Michaels gekommen wäre und dass da dann vielleicht der Titel den Besitzer gewechselt hätte. Aber so wie es jetzt von der Länge her gelaufen ist, hätte ich mir auch wirklich sehr, sehr gut leben können, wenn Orton dann derjenige gewesen wäre, letztendlich dann vielleicht bei No Mercy oder vielleicht auch erst in einem weiteren Rematch dann danach nochmal, ne? Man weiß es ja nicht, wie es jetzt bei No Mercy wirklich ausgegangen wäre. Hätte mir auf jeden Fall aber auch so da das Ende dieser Titelregentschaft per Match dann vorstellen können und nicht so, wie es jetzt leider dann gelaufen ist mit der Verletzung.
Ja, gut erklärt. Also kann ich auch da nur wieder zustimmen. Also sehr realistisch, seine realistische Vorstellung, die ich mir auch so hätte vorstellen können. Ich hätte mir, ja, Shawn Michaels zu der damaligen Zeit im Nachhinein, war ja Shawn Michaels mehr nicht so dafür bekannt, so sich dann halt irgendwie Titel zu schnappen. Der war dann anscheinend nicht mehr so geil darauf. Oder der war mehr nur darauf bedacht, halt die Jüngeren halt zu pushen. Was natürlich dann Spot wäre für unseren Paul, lieben Paul. Ich glaube, schlussendlich hätte ich mir da einfach das Match bei SummerSlam vorstellen können, dass Cena da den Titel dann schlussendlich verloren hatte. Das war wirklich dann die Zeit, wo ich dachte, ey, so Orton ist total am Dominieren, das ist Ortons Zeit und ja, das da war so für mich so der, ja, wo ich mir so dachte, okay, jetzt wird es wirklich Schluss sein. Bei den ganzen anderen vorher, diese Multiman-Matches und so, dachte ich mir auch, ey, Cena, Alter, ich glaube, das ist over. Und dann aber dann halt nochmal das Ganze dann passiert. Deswegen, ja, sind wir so langsam am Ende unserer Folge. Die Titelregentschaft eigentlich die stärkste. Es ist meine Lieblingsregentschaft im Großen und Ganzen. Also, ja, doch, würde ich jetzt schon sagen. Die von JBL habe ich auch sehr genossen. Also, es ist wirklich so mit JBL, Cena, so also diese Titelregentschaften würde ich wirklich dann so zu meinen Lieblingsregentschaften, ja, unter anderem halt jetzt welche zu nennen. Also einer meiner Lieblingsregentschaften, wenn nicht die Lieblingstitelregentschaft. Und ja, da kann man wirklich sagen, interessant, wirklich, der hat wirklich einen nach dem anderen abgeräumt. Ne? Also der hat so viele Gegner im Laufe der Zeit und so viele interessante Gegner. Ne? Wenn ich das jetzt mal vergleiche, halt, was du meintest auch mit Roman Reigns. Ne? Also wen hatte der alles über die Zeit? Der hatte Braun Strowman, so. Braun Strowman ist eine Attraktion, aber leider hat er schlecht gebuckt. Das mit The Fiend ist, ja. Also die Sache damals war jetzt nicht wirklich so gut gebuckt worden. Dann, was gab es dann noch? Dann diese Sache mit Jey Uso, dann Kevin Owens und das halt dann vergleichst mit heute, ne? Also mit damals meine ich halt, ne? So Orton, Edge, Michael, Umaga. Gut, Greg Kelly kann man jetzt ein bisschen aus der Sache lassen, aber damals natürlich sehr scary.
Eben.
Und, also das sind Vergleiche, der wurde da wirklich stark aufgebaut und ich denke mal auch im Großen und Ganzen seine stärkste Titelregentschaft, ich kann mich danach nicht mehr wirklich großartig erinnern, dass er den Titel annähernd so lange hielt, wenn ich mich jetzt da mal irgendwie an den 2010ern oder so da mal irgendwie nachdenke, hat er wirklich den Titel nicht lange gehabt, dann fing so seine Regentschaften an, wie die von einem The Rock anzunehmen, also wirklich irgendwie nur so ein paar Monate.
Stimmt.
Ja, und liebe Zuhörer, das war's auch mit der Folge, mit dieser Titelregentschaft. Es war sehr interessant. Ich hoffe auch für euch. Ja, die Titelregentschaft von Cena ist damit abgeschlossen. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Feedback. Das könnt ihr natürlich dann sehr gerne uns dann auch schreiben, eure Meinung dazu, wie ihr es fandet. Einfach mal Kritik rauslassen, uns würde das sehr gerne interessieren. Ja, die ganzen, unsere ganzen, ja, wie soll ich sagen, Kontaktdaten haben wir euch schon dann über die vergangenen Folgen auch schon genannt und wir würden uns auch da halt freuen, wenn ihr uns da Kritik da lässt und unsere Aufrufe auch weiter stark steigen, wie wir es jetzt seit den letzten Wochen sehen und uns das auch sehr freut. Und wir auch da weitermachen möchten mit dieser Ära, mit dieser Zeit. Ja, dazu kann ich jetzt am Ende nur noch sagen, nächste Woche geht es dann mit jemandem weiter, der hier in der Titelregentschaft auch eine Rolle gespielt hat und hin und mal wieder erwähnt worden ist. Und wir möchten ja, uns in die Zeitkapsel zurückversetzen, wo das Ganze halt ja, seinen Zeitrahmen hatte. Und zwar geht es hier nicht mehr geringeren als Booker T, der aber, oder beziehungsweise es genauer gesagt, um sein Gimmick King Booker geht und wir darüber dann nächste Woche für euch da sind mit der Folge um King Booker. Wir freuen uns natürlich, ich, der Ray und
der Kevin. Ich auch, danke, genau. Herr Kevin, ja, das wird nächste Woche auch auf jeden Fall wieder königliche Unterhaltung, kann man jetzt schon sagen, mit diesem Thema. Und ja, ich hoffe natürlich auch an der Stelle nochmal, euch hat es wieder sehr gut gefallen. Würde mich auch sehr interessieren, wie ihr vielleicht diese Titelregentschaft damals erlebt habt. Ist auch eine eurer Favorites oder total verhasst. Ne? Das kann es ja mitunter vielleicht auch geben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir haben sie beide sehr genossen. Genauso wie auch wieder diese Folge. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche mit und von King Booker. Und ja, bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.